Wir wollen unsere Bibelstunde im Namen Jesu beginnen und wir starten auch an diesem Abend mit der unter uns gewohnten Erinnerung an die Tageslosung aus 1. Samuel 26, 24 heute. Mein Leben werde wertgeachtet in den Augen des Herrn und er errette mich aus aller Not. Das stammt aus der Zeit, als David noch in massiver Auseinandersetzung mit Saul war. Und daraus kommt dieses Wort Gottes. Dazugestellt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet.
Ich lese Worte aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Paulus schreibt an Timotheus: Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir sind heute Abend wieder zusammen unter deinem Wort und wir wollen Menschen sein, Gefäße in deiner Hand, mit denen du etwas bewirken kannst in dieser Welt. Und wir wollen dich bitten für Andreas, dass er ein Werkzeug in deiner Hand ist, um uns zu lehren, um uns zu helfen, dein Wort zu verstehen, dass wir alle miteinander zu deiner Ehre leben. Wir danken dir für alle Liebe, für alle Geduld, die du mit uns hast und dass du uns weiterbringen willst in der Nachfolge. Wir danken dir, dass du jetzt durch deinen Geist uns leiten möchtest. Bitten für jeden, der zuhört, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir dafür. Amen.
Wo stehen wir, was die Auslegung des zweiten Timotheusbriefes im Rahmen unserer Bibelstunde betrifft? Tja, das ist gar nicht so einfach. Wir haben so mutig nach den Sommerferien im September angefangen und dann ist das ganze Projekt einfach ein bisschen verschoben worden. Dann kam unser erster Bibelstunden-Studienkurs dazu, dann kam Weihnachten und was alles sonst noch reingehört und so bin ich überzeugt davon, dass wenn ich mich schon scharf konzentrieren muss, was ich an Auslegung zu 2. Timotheus 1 und erste Hälfte 2 gesagt habe, dann geht's dem Endverbraucher mindestens so stark. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie da in so einer durchschnittlichen Fernsehserie sind und dann nachher denken, wo haben wir denn stehen geblieben? Und dann gibt es diesen wunderschönen Teil, was bisher geschah. Erinnern Sie sich? Ich finde das immer sehr hilfreich, dass man nochmal weiß, es gibt bei wenn ich Bücher lese, also nicht nur die klassischen Fachliteratur, sondern was wirklich zur Freude, dann muss ich manches Mal schreibe ich mir die Akteure auf einen extra Zettel, damit wenn ich zum 18. Mal das Buch anfange, ich nicht wieder von vorne überlegen muss, welche Tante ist das denn gewesen, die mit welchem Großneffen was getan hat. Also auf jeden Fall, wo stehen wir denn im 2. Timotheusbrief? Ganz, ganz grob nochmal für unseren bibelkundlichen Erinnerungskopf, den wir ja da miteinander brauchen. 2. Timotheusbrief, Paulus an Timotheus, ganz klar. Und Paulus hat zu diesem Timotheus eine ganz besondere Beziehung. Das ist klar. Das, denke ich, wissen ganz, ganz viele von uns. Er hatte zu den verschiedensten Mitarbeitern ganz unterschiedliche Beziehungsgefüge. Timotheus steht in einer ganz besonderen, intensiven Beziehung zum Apostel Paulus. Er nennt ihn seinen geistlichen Sohn, also Paulus den Timotheus. Er ist mit ihm unterwegs in einer Dienstgemeinschaft. Sie haben viel miteinander erlebt in den Jahren, Jahrzehnten, ganz viel Jesusgeschichten erfahren. Paulus ist für den Timotheus die Leitungsautorität. Und jetzt, 2. Timotheusbrief, stehen wir am irdischen Ende des Lebens des Apostels Paulus. Was wir so wissen und einschätzen, ist das, was wir hier vor uns haben, der letzte Brief des Apostels Paulus, den wir in der Bibel haben. Der letzte Brief, den wir in der Bibel haben, von Paulus. Und der ist nun an diesen Timotheus gerichtet. Er hat also ein Stück weit einen testamentarischen Charakter, damit zum Ausdruck kommt, dass das eine, das ist Paulus und Timotheus. Und wenn Sie Timotheus sich nochmal vergegenwärtigen, dann ist Timotheus von seinem ganzen Persönlichkeitsprofil, ja, wie wollen wir das kurz skizzieren, er ist nicht der Haudegen, er ist nicht der Draufgänger, er ist nicht der martialische Typ, er ist nicht der Typ, der sagt, was uns nicht tötet, härtet uns ab, komme, was da woll, das ziehen wir hier durch. Er ist eher der Sensible, er ist der, der sagt, das belastet mich alles furchtbar, das zieht mich weit runter, ich pack das nicht, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Mit der Gemeindeleitung, da in Ephesus und allem, was dazugehört, dass meine ganze Persönlichkeit kriegt das nicht gebacken. Er ist nicht dieser Kämpfernatur, wissen Sie, wo Sie von vornherein dem Film sagen, der ist der, der es durchzieht. Da können Sie Chipstüten essend im Sessel sitzen und wissen, der schafft den Sieg. Das ist nicht Timotheus. Timotheus ist eher der Sensible. Ja, und jetzt kommt hier der Apostel Paulus und ist nun tatsächlich in einer seelsorgerlichen Verantwortung für diesen Timotheus. Und da kommt jetzt viel mit rein. Ja, wir haben eine andere Rolle als Timotheus, völlig andere als Paulus, alles klar. Aber da ist eben jetzt nicht nur ein Brief an irgendeine gemeindeleitende Funktion, sondern ein Brief an Jesus Leute aller Zeiten, die nun für ihren Weg ein Stück Orientierung brauchen. Und das macht Paulus. Er zeichnet dem Timotheus auf, wie Jesus in sein Leben hineingetreten ist. Das kann er ihm ja schon von seinen Vorfahren her zeigen. Die mütterliche Seite, Mutter und Großmutter werden sogar ganz bewusst erwähnt. Du hast ein geistliches Fundament in deinem Leben gehabt. Gott hat in Jesus eine Menge für dich getan. Und jetzt gilt es, Kapitel 1, darin durchzuhalten, am Wort der Wahrheit festzuhalten. Du bist da eingesetzt und jetzt zieh das auch tatsächlich in aller Klarheit durch. Und im 2. Kapitel nimmt er nun den Timotheus noch stärker ins Visier und nimmt Bildsprache auf, die für uns wichtig war, zu begreifen, dass das Bildsprache für Jesus, Leute, ist. Paulus spricht den Timotheus, den geistlichen Menschen, an, zum einen eben als einen Soldaten. Tatsächlich, er nimmt jetzt für diesen Timotheus dieses Bild, da ist, denke ich, Timotheus gar nicht scharf drauf, aber Paulus nimmt das für ihn in Anspruch. Zieh deine Militärausrüstung an, Timotheus, gerade du musst die anhaben. Er nimmt das Bild vom Sport, Sportler. Er nimmt das Bild von einem Bauern, der aussät und arbeitet. Er nimmt sehr starke Bildsprache auf, um diesen Timotheus zu ermutigen. Er will ihm auch sagen, jetzt ist Christus da, den behalte im Gedächtnis, wir wollen ein bestimmtes Ziel kommen, die ewige Herrlichkeit ist da. Und er schließt in dem Text, der direkt vor unserem Text ist, mit diesem Vier-Strophen-Lied ab, diese Formulierung, viele von uns kennen sie, sterben wir mit, so werden wir mit leben, dulden wir, so werden wir mit herrschen, verleugnen wir, so werden wir uns auch verleugnen, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So weit, so gut, so klar. Das ist Timotheus bis hierher. Und jetzt den Abschnitt, den wir heute Abend jetzt vor uns haben, wir haben ihn auch ja bewusst, oder ich habe ihn bewusst mit dieser Formulierung, die Paulus hier im Nachluthertext gebraucht, überschrieben, bemühe dich. Jetzt kommen Formulierungen, diese Verse 14 bis 26, die nehmen uns nochmal einen ganz bewussten Raum hinein, in dem der Timotheus jetzt von Paulus angesprochen wird. Und mein erstes Feld heute Abend ist, dass wir noch einmal ganz kurz uns das anschauen. Was haben Sie dabei gedacht, als wir diesen Text gerade gehört haben, als er Ihnen vorgelesen wurde, als Sie ihn mitgelesen haben? Was ging da durch Ihren Kopf durch? Was löst 2. Timotheus 2, 14 bis 26 bei uns aus? Ich weiß es nicht so richtig. Die einen könnten sagen, oh, das ist aber ganz schön viel Imperative, die da drin stecken. Vielleicht wäre ich doch lieber zu Hause geblieben. Die anderen würden sagen, naja gut, das ist halt Leitungssache, das ist Paulus an Timotheus, das geht mich als normales Gemeindemitglied ja sowieso nicht so viel an. Aber alles, was einem da entgegenkommt, sind wir ehrlich, ist jetzt nicht so locker flockig, was da drin steht. 2. Timotheus 2, 14 bis 26, ja, wir sprechen es lieber gleich offen an, macht eher so einen mühsamen Eindruck. Das Ganze scheint ein bisschen anstrengend zu sein. Das, was da Paulus thematisiert, scheint nervig zu sein. Da ist niemand unbedingt drauf scharf auf 2. Timotheus 2, 14 bis 26. Es scheint offene Flanken zu geben, die Paulus bewusst anspricht und der Endverbraucher denkt, ja, muss man mir das sagen? Ist das jetzt nötig? Oder wie auch immer, es bleibt so ein bisschen eigenartige Ambivalenz, was den Text angeht. Er löst nicht unmittelbar Ekstase und Freude aus. Ich weiß nicht, wie sie ticken. Ich habe diesen Text früher, auch für mich selber immer ein bisschen als, hui, jetzt aber stramm stehen und hingucken, empfunden. Je länger und je älter ich werde, denke ich, was für ein Wahnsinnstrost. 2. Timotheus 2, 14 bis 26, was für ein Wahnsinnstrost. Wie meine ich das? Der Trost in diesem Text steckt zuallererst darin, dass hier Menschen, auch aus unserem Umfeld, sich wiederfinden können in ihrer aktuellen Nachfolgegeschichte, die vielleicht nicht so gezeichnet werden kann, wie man sie nach den Hochglanzheftchen unserer Zeit in der christlichen Szene zeigen sollte. Wir gehen von einem Sieg zum anderen, wir werden immer besser, unser Glaube immer reifer und tiefer und wir wachsen an allen Fronten und es geht von Sieg zu Sieg nur so durch und man muss uns aus dem Weg gehen, weil wir mehr Platz brauchen, was unsere Wachstumsfaktoren im geistlichen Leben antrifft und das wird ihnen ja so gezeigt, das wird ihnen so gelehrt, das wird ihnen so beigebracht und dann tanzen sie im 2. Timotheus 2 und sehen diesen Schlappi, sehen Timotheus und denken, oh, jetzt bin ich schon eher in meiner Welt. Richtig? Natürlich. Das Text ist ein Text für Menschen, die, obwohl sie vielleicht schon ganz schön lange der Jesus-Nachfolge sind, und das sind ja eine ganze Reihe unter uns, also die inzwischen ihre Jesus-Nachfolge nicht mehr in Jahren, sondern in Jahrzehnten zählen. Und nach Jahrzehnten manchmal dastehen und sagen, mein Gott, warum brauche ich immer noch so wahnsinnig viel Steuerungsbedarf? Warum ist alles wahr, was da drin steht? Warum ist bei mir in meinem Leben jeden Tag neu, es eben nicht flutscht das so eben los, sondern ich habe eher den Eindruck, jeder Tag ist, was ist jeder Tag? Ja, wenn ich in ein Minenfeld dachte, dann zumindest doch eine Herausforderung, ein Kampfgebiet, ein Areal. Und irgendwie habe ich nicht den Eindruck, ich werde jetzt langsam fertig, ich bin jetzt in einer Phase, wo dann noch die letzten paar Bausteine meines geistlichen Bauwerks zusammengebaut werden. sondern tatsächlich, das ist ein Text für Leute, die wissen, was so ein Tag in der Nachfolge beim normalen, durchschnittlichen Christen auslöst. Die sind die Profiteure des Trostes von 2. Timotheus 2, 14 bis 26. Es sind vielleicht auch Menschen, die nicht nur sich selbst so wahrnehmen und sehen, sondern die vielleicht auch im Umfeld ihres geistlichen Lebens, mit denen sie unterwegs sind, denken, oh mein Gott, ist das alles nervig manches Mal. Ist das eigentlich stimmig? Muss das denn so sein? Nicht wahr, da gehen sie vielleicht und schleppen sich mit der letzten Kraft des Tages in ihren Hauskreis abend und denken, nach den 2 Stunden Schlachtfeld wäre ich doch nicht hingegangen. Sie haben sich wieder mit irgendwelchen Leuten auseinandergesetzt, die sie schon 25 Jahren kennen. Und sie haben den Eindruck, man kommt nicht weiter, man kommt von Höchsten aufs Stöcken und hat die unterschiedlichsten Lehrvorstellungen und Lebensüberlegungen. Und wow. Das sind vielleicht die unter uns, die sagen, wenn ich nur so durchschnittlich die christlichen Blättchen durchblättere und höre, was alles in unserem Land so läuft, denkt man, sag mal, wo sind wir eigentlich? Was ist das für ein Chaosclub? Was geht denn da eigentlich ab? Was denken denn die und was läuft da? Das sind vielleicht die, die schwer am Rumarbeiten der digitalen Welt sind, die sich unterschiedlichen Blogs und Foren reinziehen, die ihre Anhänger versuchen zu gewinnen auf den unterschiedlichsten Plattformen. Und je länger sie das Zeug lesen, denken sie, huch, was geht denn da ab? Das sind auch die, die vielleicht wissen, dass natürlich überall gesteuert werden muss und dann plötzlich begreifen, Paulus, das, was du uns da schreibst, das ist ein richtig großer Trost. Denn ganz offensichtlich sagst du nicht, also Timotheus, das kann überhaupt nicht mehr sein. Jetzt bist du schon so lange im Rennen, inzwischen musst du geradeaus gehen können, du musst klar stehen, was haben wir denn noch an Kinderlitzchen bei dir zu bearbeiten? Es geht doch gar nicht, sondern sie erleben hier in diesem Text, dass eine ganz, ganz starke, gewichtige, trostvolle Aufklärung stattfindet. Das, was uns hier Paulus beschreibt, egal in welcher Lage sie jetzt gerade sind, ob sie Betroffener ihres eigenen geistlichen Lebens sind, ob sie als Seelsorger den Betroffenen das zuzusprechen haben oder in der Rolle des Paulus als Seelsorger für Betroffene zu sprechen haben. Die Rolle ist egal. Zu begreifen, der Hintergedanke ist ein ganz, ganz, ganz großer Trost. Denn hier wird Alltag mit Jesus beschrieben. Hier wird Alltag mit Jesus beschrieben und nicht nur ein Durchgangsfenster und nicht nur für ein paar Spezialisten, sondern tatsächlich hier erleben sie etwas, was keiner von uns unbedingt will, aber jeder erlebt und gut ist, was er uns sagt. Es ist ja mal, ich möchte es ein bisschen scharf formulieren, damit wir begreifen können, wo der Gedankengang hingeht. Es ist die Frage, wie sie für sich selber geistliches Leben sehen, was für ein Grundbild sie mit ihrem geistlichen Leben, mit ihrem Nachfolgeleben haben. Und je nachdem, was sie für ein Grundbild haben, man kann das unterschiedliche Facetten sich vorstellen, werden sie ihr geistliches Leben anders sehen, wahrnehmen und definieren. Manche haben heute den Eindruck, dass ihr geistliches Leben läuft, wie wenn sie in so eine Art christlichen Funpark gehen. Und dann kommen sie in eine Wahnsinnsachterbahn, die ihren Glaubensleben darstellen soll und steigen diese Achterbahn ein. Sie werden schön angeschnallt und sie wissen, das ganze Ding läuft jetzt bombastisch. Ja, sie werden hochgepusht und runtergezogen und 3-mal durchgewirbelt. Aber sie müssen erstens überhaupt nichts machen und zweitens kommen sie toll an und haben ein super tolles Gefühl. Und so denken wir, das ist so ungefähr mein Leben, das ich lebe. Mein Leben, das ich lebe, nachdem ich jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Wow, es rauscht durch, ja, und ich werde durch die ganzen Dinge so durchsurfen. Und wenn das Bild ist, dann wären sie mit 2. Timotheus 2, 14, 26 nicht glücklich. Wenn sie damit mir begreifen, dass ihr geistliches Leben eher etwas mit Autofahren in Deutschland 2025 zu tun hat, Da gehen sie mutig den Tag an und fahren noch nicht mal richtig auf die A8, dann stehen sie schon. Dann können sie ihre 150 PS schon einfach vergessen, das bringt gar nichts. Und dann werden sie genervt von Baustelle zu Baustelle, von dreispurig auf einspurig und sie irgendwo eingepfercht zwischen 2 LKWs aus dem großen europäischen Kontext. Und dann tuckern sie da so durch und denken, ich sollte schon 5 Stunden weiter sein. Und dann fahren sie wieder weiter von Schlagloch zu Schlagloch, von Umleitung zu Umleitung. Und irgendwann kommen sie 6 Stunden verspätet, genervt an und sagen, das war mein Leben. Ich weiß
weiß, wie Ihre Tage so laufen, geistlich gesehen. Läuft das jeden Tag toll? Geht das nur so einfach so durch? Flutscht das einfach so? Paulus beschreibt uns das, dass unser Leben tatsächlich, unser geistliches Leben etwas mit einer Auseinandersetzung zu tun hat. Und er nimmt uns in den großen Trost dieses Textes hinein, indem er uns sagen kann, so wie ich im ersten Teil ab Vers 1 von einem Soldaten und von einem Sportler und von einem Landwirt, einem Bauern gesprochen habe und ganz bewusst diese Bildsprache gewählt habe und damit dir etwas gezeigt habe, was dein Leben als Nachfolger Jesu Christi kennzeichnet, so gebrauche ich jetzt ab Vers 14 weitere ganz, ganz wichtige Bilder, in der ich jedes Mal was Geistiges dir transportieren will. Und ich denke, Sie haben diese Bilder schon entdeckt. Es ist zum einen eine weitere Berufsgruppe, die dort hier erwähnt wird in Vers 15, ist der rechtschaffene und untadelige Arbeiter vor Gott. Interessant, diese Beziehung vor Gott. Ein Arbeiter vor Gott, das ist die eine Beschreibung, die hier Paulus nimmt. Die zweite Beschreibung, da geht er aus der Berufsgruppe raus und nimmt uns mit hinein in dieses sehr wichtige Bild vom Gefäß. Ein brauchbares Gefäß für den Hausherrn. Wiederum der Bezug auf den Hausherrn, auf Gott. Und die dritte Bildsprache, die er uns nimmt, ist nochmal eine Berufsgruppe. Er spricht nämlich in Vers 24 von einem Knecht, Schärfer, einem Sklaven des Herrn. Alle drei Felder, alle drei Bildebenen sind immer verknüpft mit dem Bezug zu Gott. Rechtschaffener Arbeiter vor Gott, Gefäß brauchbar für den Herrn, Knecht des Herrn, Sklave des Herrn. Und damit haben wir allein schon diesen drei Bildern bei Paulus eine ganz starke, trostvolle Ermutigung, wie so ein normaler, durchschnittlicher Jesustag aussieht. Da geht's um Arbeit, da geht's um Brauchbarkeit und da geht's um Dienst auf Sklavenniveau. Verstehen Sie, Sie können das hören als in Ach, du Schreck. Oder Sie können das hören, und das errate ich Ihnen natürlich, was für ein Trost. Denn das ist jetzt tatsächlich mit meinem Dasein, Ihren Erfahrungen, meinen Erfahrungen viel kompatibler als diese teilweise völlig übertriebenen idealistischen Geschichten, die durchs geistliche Universum hindurchflöten. So geht mein Leben, so sieht Paulus es. Und dann habe ich mich wieder auf die A8 zu setzen, sagen wir so, und meine 16 Stunden an einem Tag durchzuleben. Und die werden anders laufen, als ich sie idealistischerweise gedacht habe. Die haben mehr zu tun mit einem rechtschaffenen Arbeiter vor Gott, einem brauchbaren Gefäß für den Herrn und einem entsprechenden Sklavendienst des Herrn, als mit allem anderen, was sonst geschieht. Was für ein Trost. Was für ein Trost. Und mit dem Bild können wir in die Nachfolge hineinmarschieren. Zu wissen, mein Gott, ich werde nicht überrascht sein, wenn der Donnerstag etwas zu tun hat mit Arbeit, mit Brauchbarkeit des Gefäßes und mit einem Knechtsdienst für dich, mein Gott. Dann werde ich nicht überrascht sein. Ich werde nicht überrascht sein, wenn ich auch morgen Steuerungsbedarf bei mir selber habe und Steuerungsbedarf in dem Umfeld sehe, wo ich mit anderen Jesusleuten unterwegs bin. Das ist offensichtlich normal und das ist ein richtig guter Trost. Auch morgen sind Sie und ich wieder gefordert, unser Leben auszurichten an dem, was zur Nachfolge Jesu gehört. Und Paulus sagt in Timotheus nicht, dass es durchflutscht, sondern erweise dich als ein rechtschaffenen Arbeiter vor Gott, sei ein brauchbares Gefäß für deinen Herrn, sei ein Knecht des Herrn, den er für sich einsetzen kann. Und jetzt gehen wir noch ein ganz klein wenig, die Hauptsache habe ich jetzt schon gesagt, jetzt gehen wir noch ein ganz klein wenig in die Konkretion in diese drei Welten hinein. Die erste Welt ist nun diese Welt dieses rechtschaffenen Arbeiters vor Gott. Was sieht denn Paulus an Problematik bei Ihnen, bei mir, bei uns bis heute? Er sieht, dass Gemeinde Jesu, das muss man wissen, nicht nur einer grundsätzlichen Gefährdung von außen ausgesetzt ist. Das Thema der Verführung von außen, das Thema der Verfolgung ist hier außen vor, das Thema der Verführung von außen, sondern Paulus sieht, dass innerhalb der Struktur, ja sogar in meiner eigenen Personalität, das Thema des Stehenbleibens, des Festhaltens an den guten Worten unseres Gottes von einer herausragenden Bedeutung ist. Er sieht, den Timotheus in seiner Arbeit in Ephesus kämpfen an einer ganz bestimmten Front. Nämlich, dass innerhalb seiner Gemeinde mit all dem, was dazugehört, es die unterschiedlichsten Facetten von Lehren, von Lebensüberlegungen, von Nachfolgekonzepten gibt, von Auslegungen der Bibel. Da könnte man fast verrückt werden, sagt hier der Apostel Paulus. Und du musst aufpassen, dass du jetzt da gerade sauber durchgehst. Für dich selber, Timotheus. Und in der Verantwortung, die du in dieser Gemeinde und für diese Gemeinde hast. Das ist eine ganz wesentliche, wichtige tägliche Arbeit von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Nochmal, damit wir es begreifen. Wir wären so gerne fertig. Wir hätten die Dinge so gerne erledigt. Wir würden so gerne sagen, da sind wir safe. Und all das ist offensichtlich, siehe 2 Timotheus 2, 14 fortfolgende, nicht gewährleistet. Es ist ein Kontinuum, das hier zu bearbeiten ist. Und wenn man das nicht bearbeitet, dann geht's mächtig schief. Wenn ich also in meinem Feld als persönlich Nachfolgender, als auch in Verantwortung für Nachfolgende, das nicht verstehe, dass es immer wieder auch um Auseinandersetzung um die Worte Gottes geht, dann werde ich naiv sein und schweren Schaden erleiden. Den Schaden, den es hier gibt, den beschreibt der Apostel Paulus sehr deutlich. Daran erinnere sie, ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist. Und jetzt heißt es hier, als die zu verwirren, die zuhören. Das ist ein bisschen soft ausgedrückt, was Paulus hier meint. Denn das Wort verwirren, das kennen Sie alle. Das griechische Wort, was da steht, das kennen Sie alle. Das heißt nämlich Katastrophe. Hier steht das Wort Katastrophe. Katastrophe ist nicht nur huch, ist ein bisschen schiefgelaufen, sondern Katastrophe heißt wirklich, was es heißt. Das geht total daneben. Da fliegen Leute raus. Da landen Leute woanders. Sie landen sogar da, was hier Paulus sagt, dass sie vom Glauben weggebracht werden. Dass es innerhalb der Gemeinde, und er benennt die Person sogar mit Namen, Leute gibt, die leer sind mit EE, die also nur noch Geschwätz produzieren, und man entdeckt, je länger sie ihren Glauben leben, ihre Fortschritte in der Gottlosigkeit. Das ist ein toller Fortschritt. Ihre Fortschritte in der Gottlosigkeit, und man erlebt, dass das Ganze wie ein Krebsgeschwür immer neue Weide findet. Paulus ist an der Bildebene sehr kreativ und sagt, die werden auch noch gefüttert und werden noch gepampert in dem, was da läuft, und da kommt noch was dazu und dann geht es noch weiter, immer weiter. Und da musst du für dich selber, Timotheus, und für die, die mit dir unterwegs sind, interessant, da musst du einen Cut machen. Da musst du einen Cut machen. Das kann man nicht einfach so weiterlaufen lassen. Es gibt ganz bestimmte Bereiche in Ihrem und meinem geistlichen Leben, wo Sie merken, da gehe ich jetzt persönlich und in meiner Verantwortung nicht weiter. Ich mache einen Cut. Ich gehe eine Distanz. Ich mache einen Unterschied. Ich sage, da gehen wir nicht hin. Diese Aufgabe, diese ganz, ganz wichtige Aufgabe auf jeder Ebene der Gemeinde Jesu, zu gucken, wo gibt es Lehrentwicklungen, Wortwege, die nicht zu fördern sind, die abzuschneiden sind. Paulus, woran denkst du denn? Und damals, klar, und das machen wir jetzt nur ganz, ganz kurz, weil es hilft mir nur ganz begrenzt zu gucken, was war vor 2000 Jahren das Thema. Damals wabert durch die christliche Szene, und das merken Sie auch in den ganzen Auslegungen, haben Sie auch schon manchmal schon gehört, dieses berühmte Stichwort von der sogenannten Gnosis. Gnose ist so ein alles Totschlagwort. Das Wort Erkenntnis meint alles Mögliche. Und bis heute können Sie 327 verschiedene Definitionen des Wortes Gnosis im christlichen Bereich kriegen. Es waren verschiedenste Lehrentwicklungen, die da sich breit gemacht haben. Nämlich der Gedankengang ist immer und immer wieder der, wegzugehen von dieser Originalurkunde der Heiligen Schrift und aufgrund dieses Weggehens in die verschiedensten falschen Lehrfelder abzurutschen. Relativität des Wortes Gottes ist das eine. Neuorientierung des Wortes Gottes am gesellschaftlichen Umfeld ist das andere. Oftmals sogar noch getarnt mit missionarischen Effekten. Wir müssen das anders neu formulieren. Das klingt auch alles manchmal noch biblisch und fromm und wird dann trotzdem ganz eigenartige Inhalte transportiert. Und dann merken wir, die Facetten sind tatsächlich bei aller Unterschiedlichkeit auch immer wieder neu die gleichen, die auftauchen. Die Religionsvermischung, das findet bis heute statt. So, je weniger sie denn die Begrifflichkeit von Jesus in ihrem Glauben haben, desto kompatibler sind sie mit allen ideologischen Kram, was um sie herumläuft. Je mehr sie den Faktor Jesus reinbringen in ihren Glauben, desto solitärer wird ihre Überzeugung. Wenn sie dann noch in Jesus das Kreuz hineinkommen, dann sind sie ziemlich alleine da. Das ist ein ganz wichtiger Erkennungsfaktor. Das Verständnis des Kreuzes, des Rettungs des Kreuzes, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um zu erkennen, wie läuft denn hier christlicher Glaube ab. Dann ganz vielfach gibt es keine Eschatologie mehr. Die Wiederkunft Jesu kommt thematisch einfach nicht mehr vor. Der Primat, die Rolle Gottes als Schöpfer, als Richter, als Herr wird runtergespielt. Es gibt unterschiedlichste Verschiebungen, was die Geschichte unseres Gottes betrifft. Es gibt eine Vernachlässigung der Heiligung, die wird plötzlich hinten angestellt. Große Themen, die kommen nicht mehr vor. Der Mensch rückt immer mehr in die Mitte. Die persönliche Empirie, was ich erlebt und erfahren habe, wird zum neuen ersten Gebot. Also die Dinge kommen immer und immer und immer wieder. Und wenn Paulus sagt, wenn das auftritt, dann habt ihr tatsächlich was zu tun. Und jetzt kommt dieser Schlüsselsatz. Ihr habt das zu tun, du Timotheus und alle anderen auch, nämlich dich zu erweisen als rechtschaffenen, untadeligen Arbeiter, Formulierung, der das Wort der Wahrheit recht ausrichtet. So Luther. Ich weiß nicht, was bei Ihnen da steht in Ihrer Übersetzung. Der das Wort der Wahrheit recht ausrichtet. Da, was die Vokabel da steht, die kommt bei Paulus hier besonders vor. Die Vokabel lautet, dass du das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidest. Hilft das viel weiter? Nur begrenzt. Wir müssen mitdenken, Paulus, was meinst du denn mit dieser Formulierung, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden? Und die Gedankengänge der Ausleger gehen zu Recht in zwei verschiedene Verständnisebenen von dieser Formulierung, wenn das Wort der Wahrheit, nämlich die Bibel, in gerader Richtung geschnitten wird. Das heißt, mit dem Wort schneiden ist der eine Gedankengang. Das heißt, die Dinge werden durch das Wort Gottes beurteilt. Das geschieht immer und immer wieder. Und wenn nur betont wird, es wird gerade geschnitten, dann ist der Gedankengang bei Paulus natürlich der, dass man da nicht irgendwelche Ecken, Kanten, sich nicht in Nebensächlichkeiten verläuft, dass da nachher eine Struktur, eine Linie klar erkennbar wird. Du hast mit dem Wort Gottes die unterschiedlichsten Systeme zu beurteilen und zu schneiden. Schneiden im Sinn von rein, raus, weg, drin bleiben. Tatsächlich. Und der andere Gedankengang ist natürlich tatsächlich der, dass das Wort Gottes selber gerade geschnitten werden muss. Im Sinn von Verstehen des Wortes Gottes. All das, was wir im letzten Herbst miteinander besprochen haben, zur Hermeneutik, zum Verständnis der Bibel. Wie kommt die Bibel auf mich zu? Wie kann ich sie auslegen? Welche Bedeutung sie hat? Das heißt, der Schlüssel für den Apostel Paulus ist tatsächlich dieser Schneidevorgang mit der Bibel und zum Verständnis der Bibel, um in diesem tatsächlichen mühsamen Prozess immer und immer wieder neu auf Kurs zu bleiben. Wir kommen da nicht raus. Sie und ich, wir werden persönlich und als Gemeinde und in unserem Land als Christen mit dem Prozess nicht fertig. Das ist das eine. Das Zweite, was hier Paulus uns deutlich macht, ist, dass das massive Auswirkungen hat. Das sind sogar Personen, die sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, die Namen werden genannt. Und dann kommt er auf Vers 19 zu sprechen, auf dieses neue Bild. Der feste Grund Gottes besteht, hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es sagt, ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Haus sind nicht nur allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Wenn jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Was ist hier da der Gedankengang dahinter? Der Gedankengang mag uns vielleicht überraschen, aber der gehört mit zu diesem starken, eindrucksvollen Bild dazu. Der Gedankengang ist, Gemeinde Jesu lebt in unserer sichtbaren Welt. Tatsächlich, wir haben es die Reformatoren gesagt, als Corpus permixtum, als ein durchmischtes Ganzes. Erinnern Sie sich an dieses eigenartige Bild von Jesus, wo die Jünger gerne ausjäten wollten, was da gewachsen ist. Da ist doch Getreide gewachsen, gemeinsam mit dem, was so ähnlich aussieht wie Getreide. Und dann sagt doch Jesus diesen erstaunlichen Satz, lass das miteinander wachsen bis zur Ernte, dann wird schon klar werden, dann wird das alles sortiert werden. Bis dahin kann man das ganz schlecht sortieren. Das heißt, ein Stück weit tatsächlich gibt es eine Eigenverantwortung von jedem einzelnen Glaubenden, wie er sein Leben zu leben hat innerhalb des Corpus Permixtum. Ich kann zwar in Timotheus 2, in dem großen Haus, ein Gefäß sein zu nicht ehrenvollem Gebrauch, und ich kann in diesem großen Haus ein Gefäß sein für den Hausherrn brauchbar. Das Bild wechselt in die aktive Rolle. Ich, das Gefäß, kann das bei mir bestimmen. Wir landen schnell in dieser passiven Rolle, ist aber die aktive Rolle. Und die aktive Rolle, die hier angesetzt ist, ist, das liegt bei dir. Ich nehme nochmal mein Bild von der Achterbahn. Ich sitze nicht nur angeschnallt drin und werde durch den Tag hindurch gebeamt, sondern ich bin aktiv. Ich bin aktiv an dem Steuer meines Fahrzeugs und kann mitentscheiden, was in meinem Leben geschieht, auch geistlich tatsächlich geschieht. Und deswegen nimmt uns Paulus ja in diese Erinnerung an eine ganz wichtige Bibelstelle mit. Wir als Heidenchristen kommen nicht so schnell drauf. Der Judenchrist wusste sofort Bescheid. Wenn Paulus sagt, der Herr kennt die Seinen. Das geistliche Haus hat die Überschrift, der Herr kennt die Seinen. Dann ist für jeden aus dem judenchristlichen Sektor klar, dass hier angespielt wird auf 4. Mose Kapitel 16. In 4. Mose Kapitel 16 erinnern wir uns daran, oder können Sie mal in Ruhe nachlesen, da entsteht eine Gruppe innerhalb des Gottesvolkes, wir sagen in unserer alten Sprache, die sogenannte Rotte Korach, ein Trupp, der sich zusammenrottet tatsächlich, der in einer gewissen Weise mit der Leitung des Mose und Aaron nicht zufrieden sind und sich da eine überheben. Und dann kommt genau diese Formulierung 4. Mose 16, dass dann Gott auftritt und zum Ausdruck bringt, dass er sehr wohl weiß, wer auf seiner Seite steht und wer auf der anderen Seite steht. Wer also zur Rotte Korach gehört einerseits und wer auf der Seite Gottes steht und den Weg hier im Gehorsam mitgeht. Und die sind alle zusammen in einem Gottesvolk. Der Herr kennt die Seinen, ist eine Erinnerung daran, dass Gott das sehr wohl weiß und dass er zu seiner Zeit, siehe Rotte Korach, auch sehr wohl auseinanderkriegt, was ein nicht ehrenvolles Gefäß ist und das wegnehmen wird und ein ehrenvolles Gefäß brauchbar für den Herrn ist. Nur, verstehen Sie, das liegt an mir. Das wird mir nicht weggenommen. Das wird mir die Verantwortung nicht weggenommen. Es gehört zu meinem täglichen Nachfolgeringen, an der Stelle so vor meinen Gott zu treten. Und deswegen sind diese beiden Liedstrophen auch so gut, so hilfreich. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, weil inzwischen weiß ich, wenn das nicht passiert, dann bin ich am Ende des Tages ganz woanders, als ich am Anfang des Tages sein wollte. Herr, halt mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Das Potenzial habe ich, das Potenzial haben Sie. Wenn ich in Not oder Anfechtung bin, hilft, dass ich aus allem Gutes gewinne. Gib mir in Schwachheit die Kraft, treu zu sein, in allen Zweifeln den Glauben der Rein. Schenk mir dein Licht, Herr, wo mein Weg verkehrt und selbst im Dunkel ein Lied, das sich ehrt. Wer das singt, der hat ein Gefühl, ein Eindruck von seiner eigenen Risikobehaftung und tritt in die Gegenwart Gottes und sagt, mein Gott, ich will an diesem Tag für dich ein brauchbares Gefäß sein. Halt mich da bitte auf deiner Spur. Das ist die Bitte. Und dann nimmt uns Paulus, nachdem er uns von diesem rechtschaffenen Arbeiter das Wort gerade schneidet, der sich vom Wort leiten lässt und Wort Gottes auch für sich verstanden hat, und dem, der sagt, ich möchte gerne ein brauchbares Gefäß heute für dich sein, eine dritte abschließende Welt mit hinein, indem er dann von dem Knecht des Herrn spricht, der nicht streitsüchtig ist, freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen, wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Haben Sie mal die Realität dieses Verses sich vergegenwärtigt? Paulus schreibt ja nicht von irgendwelchen Menschen, die doch keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Paulus beschreibt hier in diesen beiden Versen Realität der Gemeinde. In der Gemeinde gibt es dieses Phänomen. In der Gemeinde braucht man Persönlichkeiten, die nicht streitsüchtig sind, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, die Böses ertragen. Da gibt es Böses, in der Gemeinde gibt es Böses. Die Böses ertragen können, die Widerspenstigen zurechtweisen in der Hoffnung, nicht in der Erwartung, in der Hoffnung, ob Gott ihnen vielleicht die Chance gibt, wieder auf den Kurs zu kommen, aus der Verstrickung des Teufels. Wow, da sind Formulierungen drin, die machen einen ein bisschen stutzig. Das ist also nicht so lackig, so einfach und so locker durchmarschiert. Und da braucht es einen Knecht des Herrn. Und wenn man das liest, weiß man sofort, also 24, 25, es wird sich keiner anmaßen aus unserer Welt, das auch nur annähernd zu sein. Sondern hinter dieser Person entdecken wir die eine Person, entdecken wir Jesus. Da sehen wir ihn, wie er in einer unwahrscheinlichen Weise genau das hingekriegt hat. Zu seiner Zeit das hingekriegt hat. Schauen Sie mal die Jesus-Geschichten an. Nicht streitsüchtig, freundlich, geschickt im Lehren, Böses ertragen. Das sind Jesus, Prädikate erster Güte, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gibt. Wie lange hat er Geduld gehabt mit seinem jüdischen Volk, aus der Verstrickung des Teufels rauszukommen? Unglaubliche Spannung, diesen Dienst zu tun. Das alles beruht darauf, dass Paulus dem Timotheus sagt, du brauchst tatsächlich in deinem täglichen Leben, haben Sie es gelesen? Zwei Bewegungen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, braucht jeden Tag zwei Bewegungen. Sie brauchen eine Fluchtbewegung. Eine Fluchtbewegung. Und Sie müssen eine Jagdbewegung haben. Bei der Fluchtbewegung wollen Sie irgendwo weg und sollten Sie auch irgendwo weg. Und bei der Jagdbewegung müssen sie irgendwo hin und irgendwas erreichen. Und beide Bewegungen sind für Nachfolge elementar. Verstehen Sie, nochmal, das ist doch ein Trost. Das ist doch ein Trost für Sie und für mich, denn das ist doch genau unser tägliches Kämpfen. Ich muss irgendwo weg, wo ich nicht hingehöre, weil es nicht dem Leben und der Nachfolge und dem Gehorsam und der Liebe meines Gottes entspricht. Flucht ist eine ganz wichtige geistliche Eigenschaft. Und ich brauche Jagd. Ich muss irgendwo anders hin. Denn wenn ich nicht nachjage, passiert nichts Neues. Flieht die Begierde der Jugend, das ist nicht nur das Thema Sexualität gemeint, ach, das ist auch nur ein Thema und die bescheuerte Fokussierung darauf hilft uns überhaupt nicht weiter. Das, was damit gemeint ist, ist alles, was mit Stolz, mit Selbstgerechtigkeit, mit Selbstbestimmung, Machbarkeitswahn, diese ganzen Welten, die spielen da rein. Flieh, 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 hau ab, wo es irgendwo bei dir ankommt. Dieses ganze Gedöns, wo ich um mein Ego herum mich drehe, da muss abgehauen werden. Flucht und Jagd, aktive Jagd. Wonach habe ich zu jagen? Nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. So, jetzt haben wir es ein ganz klein bisschen, ich hoffe, Sie haben es ein ganz klein bisschen, dass Sie merken und spüren, 2. Timotheus 2, 14 bis 26 ist viel näher an der täglichen Realität Ihrer und meiner Nachfolge als manche Hochglanzbroschüre aus der christlichen Szene. Da sehen Sie nämlich jetzt genau in das hinein, was Sie morgen die nächsten 16 Stunden wieder bestimmen wird. Mein Gott, ich bin gar nicht so stabil, wie ich dachte. Es läuft nicht alles so rund bei mir. Ich schnurre nicht nur sogar mal so glatt durch den Tag hindurch. Ich finde mich vielmehr in dieser Auseinandersetzung. Ich muss meine Koordinaten wieder setzen. Ich will nicht wegrutschen. Ich habe mit meinen Geschwistern zu kämpfen und zu rudern. Wir müssen gucken, dass wir halbwegs brauchbar sind und nicht in eine Unbrauchbarkeit reinrutschen und ein unehrenvolles Gefäß werden. Mein Gott, hilf mir, dass ich da eine Fluchtbewegung, eine gute Fluchtbewegung hinkriege und dem richtigen Zeug nachjage und für dich ein Arbeiter bin, an dem du deine Freude hast. Das ist ihr Leben. Das ist ihr Leben. Und wenn sie nach 16 Stunden noch gerade stehen und angekommen sind, ein bisschen durchgepustet, genervt, war schwierig, war herausfordernd, aber sie waren als untadeliger Arbeiter vor Gott, als brauchbares Gefäß für ihren Herrn und als Knecht des Herrn unterwegs, dann war es ein guter Tag der Nachfolge. Und wenn sie dann denken, ah, Freitag wird es besser, dann täuschen sie sich. Denn Freitagmorgen stehen sie wieder da und sagen, mein Gott, wieder sagst du mir, ich bin nicht nur Soldat, nicht nur Sportler, nicht nur Bauer, Landwirt. Ich bin auch einer der rechtschaffenen Arbeiter an deinem Wort, für mich und für andere, auch an diesem Tag. Ich will heute wieder ein brauchbares Gefäß für dich sein, ehrenvoll für den Hausherrn. Und mein Gott, schaff, dass von meinem Leben ein Dienst ausgeht, eine Knechtschaft ausgeht für dich, die gute Ergebnisse hat. Und wenn der Freitag rum ist, dann machen sie Samstag wieder. Und so leben sie mit mir, Stück für Stück, in der Nachfolge, die uns aufgegeben ist. Treu, fruchtbar, zu seiner Ehre, Menschen zum Segen und ihnen zum geistlichen Glück. Herr Jesus Christus, ich danke dir persönlich für diesen Trost. Nein, da ist keine Idealisierung drin. Nein, da wird nicht rosa-rot gezeichnet. Nein, das ist ganz realistisch, ganz ernst, ganz klar, ganz deutlich. Das sind wir. Wir, die wir noch unterwegs sind. Wir, die wir noch im Kampf sind. Wir, die wir noch in Anfechtung und Versuchung stecken. Und wir danken dir dafür, dass du das so sagst und uns zeigst. Danke für den Trost. Und dann bitten wir dich, dass wir tatsächlich auch morgen wieder unsere Militärkluft anziehen und unser Sportoutfit und unsere landwirtschaftlichen Geräte ausholen und als Arbeiter mit deinem Wort unterwegs sind, ein gutes Gefäß sind für dich, unseren Sklavendienst tun, dann wird es ein guter Tag. Vielleicht anstrengend, vielleicht nervig, vielleicht schwierig, vielleicht belastend, aber gut. Und wir bitten dich um solche Nachfolge. Du willst sie, du sollst sie von uns kriegen. Und wir danken dir, dass du dabei bist, unser Herr und unser Gott. Und unsere Nachfolge siehst. Und dann mach aus uns ein Gefäß, wie du willst. Und erfüll du uns und gebrauch du uns so für dich, wie du es für dich gut findest. Wir folgen dir nach, Jesus. Wir gehören dir. Danke für deinen Trost. Amen.